Dominik klingt nach einer echten Type.
Du hast einen Expressbrief geschickt an Brian.
Haare im Thunfisch, ein ALF-Podcast.
Shana will ich nicht. Ich möchte Batman.
Willi, ich glaube, meine Hand ist gebrochen. Lass mal sehen. Nein, ich denke, da ist nichts. Vielen Dank, Professor Röntgen.
Hier sind Illustrierte und ein hübsches Puzzlespiel. Es ist kaputt.
Hallo, liebe Freunde von 1 bis 100, von Norden bis Süden und Osten bis Westen. Hier spricht natürlich nicht euer guter alter Spencer, sondern der Lars. Das hier ist Haare im Thunfisch, der ALF-Podcast. Und am anderen Ende der Standleitung in den zweitschönsten Teil von Karlsruhe ist wer?
Hier ist Brian, der ein bisschen scheinbar sich nicht entscheiden kann, ob er eine Erkältung bekommt oder ob es die Allergie ist. Aber ich werde selbstverständlich durchhalten, denn alles für mit und von für ALF. Dieser Satz macht keinen Sinn, aber das ist ja auch nicht weiter schlimm.
Ja, dann hoffen wir mal, dass du die Folge tatsächlich durchhältst. Wir wollen ja danach noch eine weitere aufnehmen, das aber nur so am Rande. Aber ich bin da guter Dinge. Ich wundere mich immer, wenn Leute sagen, ich bin guter Hoffnung. Das bedeutet ja, dass sie schwanger sind. Nee, ich bin guter Dinge, dass du das durchstehst. Freue ich mich drüber. Und welche Folge wollen wir heute besprechen? Ja, natürlich, wir gehen chronologisch vor. Heute geht's um Episode 2, die da heißt, lieber Brian?
Die Nacht, in der die Pizza kam.
Ja.
Erstausstrahlung in Deutschland am 12. Januar 1988 in den Good Old US of A, 29.09.1986 unter dem Titel Strangers in the Night. Und da war doch was aus Folge 1, ne?
Ja, da haben wir jetzt endlich mal den Songtitel, der den Episodennamen bildet, und das wird sich ja in den allermeisten ALF-Folgen jetzt durchziehen, dass es Songtitel sind. Und im Deutschen nimmt man halt was anderes, etwas, was die Episode vielleicht besser beschreibt oder von dem die deutschen Synchronregisseure respektive Redakteure überzeugt waren, dass es lustig ist. Also hat man hier genommen die Nacht, in der die Pizza kam. Und ich glaube, allein mit dem Wort Nacht hat man hier auch schon so ein bisschen im Episodentitel im Deutschen die Stimmung vorgegeben. Weil wir haben es ja hier mit Anleihen ans Gruselgenre zu tun, gelle?
Noch nicht vorgreifen, mein lieber Lars, noch nicht vorgreifen. Aber du hast natürlich vollkommen recht, jetzt haben wir einen schönen Spoiler gelegt und hoffentlich das Interesse der Zuhörer geweckt. Ich springe mal direkt in die Folge rein, denn es sind zwei Dinge, die sich direkt zur Folge 1 geändert haben. Zum einen, es beginnt direkt mit dem Intro, also dem Intro-Jingle, wer sind die Schauspieler. Und dann ist man auch schon direkt in der Folge drin. Wie Lars richtig sagte, es ist schon Abend, also dunkel. Und das Zweite, was anders ist als in Folge 1, ist, dass ALF tatsächlich der Off-Erzähler ist.
Richtig, in der ersten Folge war es Willy, ne? Zumindest im Original.
Genau, diese ersten zwei Sätze im Intro. Ja.
Aber das passt auch zur Folge, weil ALF leitet das so ein bisschen ein. Das ist ja ein absolutes nächtliches Abenteuer, was er erlebt, zusammen mit Raquel.
Ja, wir springen direkt in die Szenerie, das Tennersche Wohnzimmer. Es ist übrigens Donnerstagabend, 18.30 Uhr. Während sich der fantastische ALF mit dem Tennerjungen befasst, der ihm die Funktionsweisen eines Spielzeugs erklärt, was offensichtlich an die Transformers von Mattel angelehnt ist. Und ALF macht natürlich das, was ALF wie immer tut mit dem Astronauten, Lars.
Ja, es ist tatsächlich auch nur im Deutschen Astronaut. Ne? Im Original ist es der Missile Man und ist, wie du sagst, tatsächlich ein Transformers angelehnt, und ich glaube, man hat dem deutschen Publikum, insbesondere den Kindern im Publikum, nicht zugetraut, dass sie wissen, was ein Transformer ist. Zumindest nicht 1986 oder 87.
Das ist richtig. Also ich wusste das, denn ich hatte zu diesem Zeitpunkt tatsächlich eine Transformers-Action-Spielfigur.
Echt?
Und dachte mir damals nur, das sieht aber komisch aus für einen Transformer. Ja, das war nur so eine kleine, aber wollte ich unbedingt, und Mama hat nachgegeben.
Aber es ist richtig, ne? Diese Figur gab es gar nicht, aber sie ist auf jeden Fall einem solchen nachempfunden.
Korrekt. Diese Figur gab es nie.
Mhm. Ja, und ALF macht sie natürlich gleich kaputt. Ne? Nach dem Motto, was passiert mit dem Astronauten, wenn ich ihn hier auseinandernehme? Ne? dann war's das. Dann war er ein Ex-Astronaut.
Dann ist er kaputt. Ja, während der Außerirdische mit dem Tanner-Jungen, also, oder beziehungsweise den Astronauten des Tanner-Jungen kaputt macht, bekommen wir im Hintergrund mit, dass Kate und Lynn sich offenbar für eine Hochzeitsgesellschaft schick machen. Ach, Willy natürlich auch. Jetzt habe ich vorgegriffen. Und da fällt natürlich wieder sehr, sehr viel Dialogwitz, was uns zeigt, dass Alf den Tanners nicht unbedingt das leichteste Leben bereitet aktuell.
Ja, Alf benutzt zum Beispiel Geschenkband als Zahnseide, finde ich wahnsinnig witzig. Ich habe das übrigens lange nicht verstanden. Ich habe ja diese Folge, genauso wie die davor, als Hörspiel gehabt. Die waren ja beide auf derselben Hörspielkassette. Und ich dachte immer, von was für einem Band reden sie da? Fängt jetzt Kate irgendwie an, alle Haushaltsgeräte zu sichern mit Bändern, damit Alf sie nicht verwenden kann oder sowas? Sowas habe ich mir denn vorgestellt. Aber nein, es geht um ordinäres Geschenkband für, ja, für das Hochzeitsgeschenk.
Ja, und dann natürlich, man könnte sich jetzt denken, ja gut, die gehen weg, Alf bleibt allein. Und es wird alles sehr, sehr schlimm. Aber nein, es kommt ein kleiner Plottwist, denn Willy bekommt einen Anruf aus dem Büro, dass es dort wohl ein Computerproblem gibt und er dorthin muss und seinem Kollegen entsprechend helfen muss. Und man fragt sich zwischendurch, was denn mit dem kleinen Brian ist. Denn er hat am nächsten Tag Schule und deswegen kann Willy ihn nicht mitnehmen. Und ich glaube, das ist so eine Sequenz, Lars, die läuft hier ziemlich gut rein. Während die Tanners quasi über Alf hinweg diskutieren, wer denn jetzt auf Brian aufpasst und er einfach komplett ignoriert wird.
Er wirft ständig ein, ich bin ja da, ne? Und hallo, wie wär's mit mir? Ja, am Ende winkt er mit dem bereits erwähnten nassen Geschenkband. Ja, hab ich das eigentlich richtig gerafft? Willy wäre an diesem Abend, hätte Willy Alf Wache gehabt, oder? Er wäre jetzt dafür da gewesen, sowohl auf Alf als auch auf Brian aufzupassen und nur Kate und Lynn wären dann auf dem Weg zur Hochzeit gewesen. Aber jetzt entspinnt sich quasi das Malheur dadurch, dass Willy auch weg muss.
Ja, ich habe Quatsch erzählt. Willy hätte Alf Dienst gehabt, du hast vollkommen recht. Und da ist mir noch eine Kleinigkeit aufgefallen. Ich glaube, das hatten wir in Folge 1 schon rausgearbeitet. Hier beginnt auch schon wieder dieses Non-Verbal Comedy, als Alf dann sagt, ich bin noch da. Willy sagt, wofür? Na, auf Brian aufzupassen. Und Willy schaut Kate an und sagt, was sagst du dazu? Und sie macht diese Komm-rüber-Kopfbewegung.
Genau, dieses
Hältst du es für richtig, dass ein Außerirdischer sich in unserem Wohnzimmer Psycho ansieht, während unser Sohn im Nebenzimmer schläft?
Und dann kommt der absolute Übersatz von Alf, um dem Ganzen eins draufzusetzen. Hey, null Problemo, lass mir nur Schlüssel zum Schnapsschrächen da.
Wenn du schon nach dem Schlüssel zum Schnapsschränkchen fragst. Ich hatte sowieso das Gefühl, muss das auch nochmal unseren Hörenden nahe bringen. Ich hatte sowieso das Gefühl, ich habe diese Folge sehr, sehr oft gesehen, aber mir sind wieder Dinge aufgefallen. Wenn man das wirklich mal Stück für Stück und sich wirklich drauf konzentriert und sich von den Lachern, die man sowieso schon kennt, aber trotzdem immer wieder lacht, nicht ablenken lässt. Man entdeckt so, so, so viele schöne Kleinigkeiten.
Zum Beispiel?
Gerade das Puppenspiel von Alf, während er, du hast das Winken angesprochen mit dem Geschenkband. Und er schaut doch immer von Willy zu Kate und von Willy zu Kate. Es ist großartig. Aber gut, Alf darf nicht aufpassen, denn es wird die gute Mrs. Ogmanik verhaftet, beziehungsweise erklärt sich bereit, auf Brian aufzupassen. Nur wohin mit Alf?
Ich finde es übrigens großartig, dass Raquel Ogmanik, ich sage jetzt übrigens immer Raquel, weil sie im englischen Original auch wirklich Raquel genannt wird. Mhm. Natürlich gibt es auch in Folge 2 wieder Probleme mit ihrem Namen. Sie wird durchgehend Rachel genannt. Sie nennt sich selbst Rachel. Und der Norbert Gastel, der den Trevor Ogmanik synchronisiert, der macht wieder irgend so eine Mischform aus Raquel und Rachel. Also es klingt wie Rachequill.
Ja, genau.
Wenn er das sagt. Und ich glaube, die grooven sich da erst später so ein bisschen darauf ein, wie Mrs. Ogmonick mit Vornamen wirklich heißt, nämlich Raquel mit Betonung auf der zweiten Silbe.
Sounds like a typo.
Genau. Ich glaube, sie kriegen es nie komplett hin. Sie bleiben im Endeffekt über die gesamte Serie bei Raquel, bei Betonung auf der ersten Silbe. Aber sei es drum, immerhin haben sie es zumindest phonetisch irgendwann hinbekommen.
Richtig. Mit Phonetik hat das nächste Szenenwechsel nichts zu tun, aber mit einem Puzzlespiel.
Genau. Wir schalten rüber ins Schlafzimmer der Tenners und die Protagonisten sind hier Alf und Willy.
Diese kurze Dialogsequenz, die geht nicht wirklich sehr lange, denn es klingelt ja auch bald und Mrs. Ogmonick steht vor der Tür, sagt sehr viel über, wie ich finde, die Beziehung zwischen Willy und Alf aus. Zum einen haben wir da schon einen, wie ich finde, fantastischen Synchro-Bug. Alf bekommt zur Beschäftigung ein Puzzlespiel. Dass er das nicht versteht, hört ihr ja auch in dem Zitat in unserem Anfangs-Jingle des Podcasts.
Es ist kaputt.
Das ist Absicht. Du sollst es reparieren. Ey, du sollst es wieder zusammensetzen.
Wieso? Ich hab's doch nicht kaputt gemacht. Es ist wunderbar.
Und es geht genauso weiter. Hier ist dein Lieblingscomic. Shana, die Herrin des Universums. Und dann kommt der Punkt, wo Alf sagt, Shana will ich nicht, ich möchte Batman. Im Original sagt er, I don't want no Shana, I want Mrs. Bates. In Anspielung auf den Film, der in Kürze im Wohnzimmer läuft, was dann aber durch den Satz, den Willy sagt, wieder in die deutsche Synchro zurückgeholt wird. Denn er sagt nämlich, ich hole dir morgen Psycho vom Videoverleih.
Ja. Also ich kann es mir tatsächlich nur so erklären, dass man dem deutschen Publikum auch hier wieder was nicht zugetraut hat, nämlich zu wissen, wer Mrs. Bates ist, dass sie eben eine der Figuren aus dem Film ist. Und dann hat man irgendetwas anderes genommen, was mit dem Comic zusammenhängt. Also dass es dann eben nicht der Shana-Comic sein sollte für Alf, sondern der Batman-Comic. Auf eine einigermaßen kreative Weise gerettet, würde ich sagen, aber du hast natürlich recht, mit dem, was Willy denn als nächstes sagt, passt es eigentlich nicht zusammen.
Abgeschlossen wird dann diese Sequenz natürlich, als Willy Alf bittet, doch einfach nur die Nacht im Schlafzimmer zu bleiben, keinen Ärger zu machen und alles. Und Alf sagt, natürlich, es klingelt und Alf sagt, ich mach auf.
Richtig, ich muss sagen, das ist einer meiner Lieblingsgags in dieser Folge. Mrs. Ogmonick wird nicht erfahren, dass ich hier bin, sagt Alf. Dann macht es Ding-Dong und Alf sagt, ich mach auf. Es ist wunderbar. Es ist großartig. Allerdings muss ich sagen, ist jetzt auch aufgefallen, dass in der deutschen Fassung das vom Timing mit dem Gelächter aus dem Off nicht hinhaut, weil ich glaube, das Gelächter kommt schon, wenn es klingelt. Und erst danach sagt Alf, ich mach auf.
Ja,
du hast recht. Ist dir auch aufgefallen?
Ja.
Das ist ganz, ganz seltsam. Im Übrigen werden einige Wortfetzen und auch ganze Sätze durch das Gelächter des Publikums in dieser Folge ein bisschen überlagert, sodass man sie gar nicht hört. Ich habe mich immer gefragt, wo sind denn diese paar Sätze, die ich im Hörspiel höre, die ja auch die Originaltonspur sind. Und da habe ich gemerkt, dass das tatsächlich komplett von diesem Off-Gelächter überlagert wird. Das kommt auch noch in der nächsten Szene mit Mrs. Ogmonick vor, aber da greife ich jetzt vor. Mit dieser Szene sind wir durch, oder?
Ja, wir sind durch. Aber danke für den Hinweis mit dem Off-Gelächter. Es gibt da eine kleine Szene, die im Laufe der Folge kommt. Da erschließt sich mir nicht, wieso da kein Gelächter aus der Dose drüber gelegt wurde. Aber dazu komme ich gleich. Denn jetzt in Folge 2 wird Raquel Ogmonick onscreen. Ja gut, sie war in Folge 1 schon onscreen. Aber hier wird sie nun richtig eingeführt. Als die klassische neugierige Nachbarin, denn sie fragt Willy, leiden Sie unter Schlafstörungen? Ihr Fernseher läuft bis tief in die Nacht. Mir ist auch aufgefallen, dass Sie etwas mehr Müll hinausstellen. Willy umschifft das großartig. Wenn ich nicht schlafen kann, dann muss ich essen. Ne?
Das wird uns noch sehr, sehr häufig begegnen, dass Willy die Rübe für Alf hinhält, was Alf alles verbrochen hat, dann ist Willy der Vielfraß, dann ist Willy der nachts, keine Ahnung, Krach macht und so weiter und so fort. Hier beginnt es quasi schon. Ich muss es übrigens nochmal betonen, dass ich es toll finde, dass man hier der Figur der Raquel so viel Showtime widmet, schon in Episode 2. Also die wird richtig eingeführt und sie ist für mich auch eigentlich kein Nebencharakter mehr, sondern sie ist für mich ein Hauptcharakter der Serie.
Die Late Great Liz Sheridan. Sie ist wunderbar.
Und auch die Synchronstimme, ne? Großartig. Die hat ja auch noch so viel anderes synchronisiert. Ich komme gerade nicht auf den Namen der Dame. Ich weiß auch nicht, ob wir es in Episode 1 erwähnt haben. Aber auf jeden Fall ist sie auch die Synchronstimme von Miss Piggy in der Muppet Show.
Stimmt.
Und auch von der Mutter von Fran in Die Nanny.
Stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Vielleicht liefern wir das einfach mal nach. Oh, mir ist doch was aufgefallen.
Oder ihr da draußen liefert uns das
nach. Oder ihr da draußen liefert uns das nach. Der Lars macht zum Schluss dann noch die Kontaktdaten. Mir ist noch was aufgefallen, beziehungsweise eingefallen, was ich vergessen habe. Das brauchen wir im weiteren Verlauf. Willy bedankt sich bei Mrs. Ogmanek, dass sie so kurzfristig Zeit kann und sie sagt, kein Problem. Trevor sieht sich so ein blödes Fußballspiel an.
Richtig.
Merkt euch, blödes Fußballspiel. Darüber sprechen wir später noch.
Wo wir doch genau wissen, dass er wahrscheinlich kein europäisches Fußball guckt.
Wer weiß, wer weiß. Ich würde diese Sequenz dann gerne abschließen mit auch, ist nicht mein Lieblingszitat aus der, oder mein Lieblingsdialog, es ist einer meiner Lieblingsdialoge aus der Folge. Als Willy dann schlussendlich geht, er hat Mrs. Ogmanek die Nummer gegeben, wo sie ihn erreichen kann. Es wird nicht lange dauern, nur ein paar Stunden. Ach, gehen Sie nicht ins Schlafzimmer, es ist nicht aufgeräumt und geht. Und sie steht da.
Und sie äfft ihn nach, genau, sie äfft ihn nach.
Gehen Sie nicht ins Schlafzimmer, für was hält er mich denn, für eine Schnüfflerin?
Und in dem Moment, genau, schaut sie sich die Post an, die auf dem Tischchen liegt neben der Tür. Es ist
groß. Da geht dieses kurze, unnötige Bemerkung durch die Lache aus der Dose unter.
Genau, vollkommen im Gelächter geht das unter.
Ja.
Absolut.
Da sind wir wieder bei der Schauspielerin. Also, sie, was hält er mich für eine Schnüfflerin? Unnötige Bemerkung.
Ich bin mir übrigens fast sicher, dass im Original an der Stelle nichts gesagt wird.
Wahrscheinlich.
Sondern hier die Dialogregie die Gelegenheit beim Schopfe ergriffen hat, einfach ihr noch was in den Mund zu legen, wo sie gerade quasi mit dem Gesicht von der Kamera sich abgewandt hat.
Das kennen wir ja von Rainer Brandt.
Das kennen wir von Rainer Brandt, das hat er nämlich zur Kunstform erhoben. Warum sollen sich das andere Leute nicht abgeguckt haben? Aber das ist ja schon oft dort gemacht worden, wo das Deutsche einfach zu lang ist und das Englische zu kurz.
Ja, man merkt hier auch schon in der zweiten Folge, jede Alf-Folge ist in, man könnte es in Akte einteilen. Denn jetzt beginnt der spannendste Teil dieser Folge, nämlich als Mrs. Ogmanek sich hinsetzt und den Film einschaltet. Genau.
Szene 4.
Psycho. Hitchcock-Klassiker. Sollte man kennen, funktioniert heute auch immer noch, aber darum soll es nicht gehen, aktuell jetzt.
Genau, Alf sitzt nämlich zeitgleich noch im Schlafzimmer und isst das Puzzle.
Jetzt hört er die nervenzerfetzende Musik dieses Films, den er so gern gesehen hätte. Und was jetzt passiert, wir haben sämtliche Elemente des klassischen Gruselfilms. Wir haben die unterschwellige, bedrohliche Musik. Wir haben knarrende Türen, wenn Alf die Schlafzimmertür aufmacht. Wir haben seine Hand, die als erstes sich um die Ecke legt, bevor der Kopf hinterherkommt. Alles Elemente eigentlich des klassischen Gruselfilms oder Thrillers.
Kurz mal zur Musik vielleicht.
Ja.
Diese Musik, die wir da hören, fast die halbe Folge über, das ist nur der Psycho-Musik, der Original-Psycho-Musik nachempfundene Musik, ne? Das ist nicht das Original, richtig?
Nein, ich weiß es nicht, aber wenn ich es jetzt so spontan höre, könnte es sein, dass es die Psycho-Musik irgendwie rückwärts verkehrt rumspielt, deswegen hier vielleicht, keine Ahnung, Urheberrecht, sonstiges, aber es ist richtig, Lars, es ist nicht die Original-Psycho-Musik.
Ich mag diese Schleichsequenz sehr, sehr gerne. Übrigens ist es auch, meine ich, ich lehne mich da jetzt ganz weit aus dem Fenster, Brian, aber ich glaube, es ist die einzige Szene überhaupt in der Serie, wo ich ohne Schnitt sowohl die Handpuppe als auch die Ganzkörperpuppe sehe. Und zwar in dem Moment, wo Alf sich im Ganzen sichtbar durch den Flur schleicht, dann quasi hintenrum diesen Durchgang zum hinteren Teil des Wohnzimmers nimmt. Und dann quasi
nach dem Popcorn schnüffelt.
Genau, und dann quasi hinter, ich glaube, was ist es, ein Tisch oder so oder einem Schrank, hinter dem Schrank dann als Handpuppe
ja.
wieder zum Vorschein kommt.
Gebe ich dir zu 100% recht, ohne das jetzt irgendwie nachgeprüft zu haben. Aber da wir in Folge 1 schon auf die Komplexität dieses Studiosets mit eingegangen sind, gehe ich sehr stark davon aus, dass du recht hast.
Und das bedeutet natürlich auch, dass wir mal wieder den direkten Vergleich haben zwischen Ganzkörperpuppe und Handpuppe. Und das quasi im Flur, als er da läuft, tatsächlich so aussieht, als müsste er sich an der Wand abstützen. Tatsächlich soll er sich vermutlich laut Drehbuch nur so ein bisschen an der Wand entlangtasten. Aber es sieht tatsächlich in der Szene fast so ein bisschen so aus, als könnte Alf sich nicht allein auf den Beinen halten. So war es natürlich nicht gemeint. Aber ich finde die Szene trotzdem interessant. Und ich glaube, als Kind weiß ich nicht, ob mir es aufgefallen ist. Aber jetzt als Erwachsener sehe ich das natürlich.
Definitiv. Und wie gesagt, das unterstreicht ja das, was wir recherchiert hatten, über wieso damals bei dem Set da keine Zuschauer zugelassen waren, weil es alles kompliziert und die Magie aufrechterhalten. Da muss ich mir im Nachgang nochmal kurz anschauen.
Alf, er schnüffelt das Popcorn. Er hascht, glaube ich, auch ein paar Szenen über den Schrank und über das Sofa hinweg. Eine gute Sicht auf den Fernseher hat er wahrscheinlich nicht. Aber dann passiert, glaube ich, irgendetwas und er flüchtet zurück ins Schlafzimmer. Und ich glaube, das ist das erste Mal, dass Rackle ihn denn bemerkt.
Genau. Er flüchtet ins Schlafzimmer, knallt die Tür. Rackle erschreckt. Zu dem Zeitpunkt ist sie schon sehr, sehr nervös. Und sie schaut dann nach dem kleinen Brian. Der schläft natürlich. Sie rüttelt an der Schlafzimmertür, aber die Schlafzimmertür ist abgeschlossen. Und da haben wir auch wieder ein wunderschönes Element des klassischen Thrillers, / Gruselfilms. Zu diesem Zeitpunkt ist nicht nur die Filmmusik zu hören, sondern auch so ein unterschwelliges, bedrohliches Thema. Mhm. Sie hört an der Schlafzimmertür und im Gegenschnitt sieht man Alf auf der anderen Seite, der ebenfalls an der Schlafzimmertür lauscht. Also es ist sehr, sehr großartig.
Ich glaube, so nah sind die beiden sich noch nie gekommen und ich glaube, so nah werden sie einander auch nie wieder werden.
Nein, werden sie nicht. Gut, Mrs. Ogmanek geht zurück zu ihrem Film.
Und jetzt meldet sich der Hunger, auf den ich gerade eben schon zu sprechen kam.
Vollkommen korrekt. Vielleicht möchtest du mal kurz übernehmen, Lars.
Ja, Alf bestellt sich zum allerersten Mal, zumindest für uns sichtbar, eine Pizza bei dem Pizzadienst, bei dem die Tenners vermutlich schon auf dem Zettel stehen. Der Name der Pizzeria ist laut T-Shirt des Pizzalieferanten später, ist das Pizza Bartsch, ne, glaube ich, oder?
Ja.
Aber im Deutschen ist es denn mal Pizza Bark oder Pizza Barker. Alf bestellt dort eine Pizza und sagt dann auch, dass diese Pizza bitte in den Garten gelegt werden soll, und zwar unter den Baum, angeblich aus abergläubischen Gründen. Aber hat natürlich den Hintergrund, dass er von Raquel unbemerkt die Pizza sich aus dem Garten holen möchte. Und jetzt schließt sich natürlich die absolute Schlüsselszene an. Und ich glaube, das ist auch eine Szene, die jedem in Erinnerung geblieben ist, der als Kind, Jugendlicher Alf gesehen hat. Nämlich die Probleme, die Alf mit dem Fenster hat. Es ist einfach Nonverbal Comedy. Es ist Sitcom at its best. Was passiert nämlich, lieber Brian?
Ich zitiere relativ frei. Ich beschloss, in den Garten zu gehen und auf die Pizza zu warten. Das war ein Fehler. Alf hebt das Fenster hoch, hebt seinen Oberkörper durch das Fenster knallt ihm auf den Nacken. Er zieht zurück, das ist übrigens auch eine Lieblingsszene von meiner Mutter tatsächlich, er zieht seinen Kopf zurück, das Fenster knallt ihm auf die beiden Hände. Und da muss ich wieder diese Puppenspieler loben. Es ist...
Ja.
Und er schüttelt dann auch noch seine Hände, so wie man es halt macht, wenn man sich die an der Hand verliert. So, haha, geh weg, geh weg, geh weg. Es ist einfach fantastisch. Und natürlich ist passiert, was passieren muss.
Ja, beim zweiten Versuch aus dem Fenster zu klettern, fällt er auch noch mit einem gellenden Schrei vermutlich in die Tulpen, die da vor dem Fenster stehen. Und das ruft Rackle natürlich ein zweites Mal auf den Plan.
Und sie geht zum Telefon und ruft ihren Mann Trevor Ogmanek an, um ihm mitzuteilen, er möge bitte schnell rüberkommen, denn sie glaubt, es ist jemand im Haus. Und in diesem Moment wird leicht rangezoomt auf Rackles verängstigtes Gesicht und dann blendet die Szene ab. Und das ist beispielsweise, was das Hitchcock auch sehr, sehr gern gemacht hat. Ich glaube, man nennt es den Vertigo-Zoom oder der Vertigo-Effekt ist was anderes. Der Vertigo-Effekt ist, ich hole kurz aus, Der Vertigo-Effekt ist zum Beispiel in Jaws, also der weiße Hai, gemacht worden, als es sieht so aus, als würde der Hintergrund wegzoomen, aber das Gesicht des Protagonisten kommt näher. Es könnte auch sein, dass ich Quatsch erzähle, bitte schreibt's uns im Nachgang. Und dann kommt tatsächlich Trevor in das Tannersche Haus. Ich muss sagen,
endlich.
Ich finde den Charakter Trevor Ogmanek, der gehört zu Rackle Ogmanek. Ohne beide kein Alf. Es sind so wundervolle Side-Charaktere, die eigentlich
hast vollkommen recht.
Zwischendurch sich auch zu Hauptcharakteren aufstilisieren. Ja, und Rackle berichtet, sie hätte einen Schrei gehört. Und in diesem Moment kommt ein Schrei aus dem Fernseher und Trevor sagt, weck mich nicht, wenn du nach Hause kommst.
Genau.
Und da kommt dieser Moment, den hatte ich so gar nicht mehr wirklich auf dem Schirm und das habe ich nicht verstanden, wieso da keine Lacher drunter gelegt sind. Trevor dreht sich um, will durch die Tür. Rackle macht die Tür zu und er steht vor der geschlossenen Tür und dreht sich um und guckt irgendwie etwas konsterniert in die Kamera. Ich habe mich weggeschmissen. Ja, ich gehe da einfach mal weiter durch. Es passiert nicht so wirklich viel. Trevor soll natürlich schauen, ob irgendwas ist und sie gehen dann auch ins Schlafzimmer. Beziehungsweise Trevor möchte ins Schlafzimmer. Und Rackle sagt, ich hab's schon versucht. Es ist da abgeschlossen. Dann sagt sie, jetzt ist offen. Und jetzt kommt ein ganz krasser gedanklicher Stunt von mir. Trevor sagt daraufhin, machst du hier die Ansage?
Genau, machst du hier die Ansage?
Im englischen Original sagte, are you narrating this? Und das hat mich heute Mittag, als ich die Folge nochmal geschaut habe, ich bereite mich natürlich immer sehr gut vor, hat es mich so wirklich getroffen wie ein Vorschlaghammer. Denn wir haben die Motive des klassischen Gruselfilms. Wir haben Alf als Off-Erzähler, der aber auch selbst in der Folge spricht. Und als Trevor dies, ich kannte den Satz ja, aber das hat sich so irgendwie für mich zusammengebaut, dass das eigentlich, man möge mich widerlegen, ist das für mich eine Anleihe an einen Klassiker des Gruselfilms und zwar...
Jetzt bin ich gespannt.
Der englische Originaltitel ist The Haunting. Das ist ein schwarz-weiß Gruselfilm von Robert Wise aus dem Jahr 1963. Deutscher Titel ist Bis das Blut gefriert. Sehr toller Film übrigens. Nämlich auch dort ist die Protagonistin die Off-Erzählerin, aber sie erzählt auch, also sie führt im Film normale Dialoge und durch den Off-Kommentar wird ihr Wahnsinn immer irgendwie etwas mehr greifbar. Würde ich jetzt in dieser Folge nicht sagen, aber es müsste mit dem Teufel zugehen, wenn sich die Schreiber da nicht hätten bedient. Quasi also eine Art Hommage, wie man so schön sagt.
Das könnte sein, auf jeden Fall.
Gut, es ist nichts zu finden, außer der gepolsterte Klositz.
Brian, ich muss mal ganz kurz zurückspringen, weil da noch ein Satz fällt, bevor sie ins Schlafzimmer gehen oder bevor Trevor ins Schlafzimmer geht, der mir besonders gut gefällt. Nämlich, er sagt zu Rackle, wenn ich nicht wiederkomme, gib eine Suchanzeige auf. Und ich fand den Satz immer ein bisschen komisch. Und deswegen habe ich mir genau an der Stelle mal das Original angehört und finde das um Klassen lustiger an der Stelle. Nämlich, er sagt im Englischen, if I don't come back, you can start dating. Also, wenn ich nicht wiederkomme, kannst du wieder anfangen, andere Männer zu sehen. Es ist großartig. Vielleicht hat das nicht gepasst. Vielleicht war das den deutschen Dialogschreibern zu drüber. Oder sie haben sich mit der Suchanzeige ein bisschen verhauen. Weil was ich natürlich verstanden habe damals bei der Suchanzeige, dachte ich mir, ja, wenn ich nicht wiederkomme, gib eine Vermisstenanzeige auf. Ne? Das habe ich unter Suchanzeige verstanden. Ich wäre nie darauf gekommen, dass es in die Richtung geht, dass Rackle eventuell sich einen neuen Mann suchen muss mit dieser Suchanzeige. Und ich bin mir bis heute und auch bis heute Nachmittag nicht sicher, wie es jetzt ganz genau gemeint war. Und deswegen gefällt mir das Englische am besten, weil das ist voll auf die 12.
Das stimmt. Das ist ja schon, als sie im Schlafzimmer drin sind. Ich habe jetzt auch noch was vergessen. Trevor soll dann doch bitte auch noch im Badezimmer nachsehen. Das ist ja das klassische amerikanische Schlafzimmer und das ist noch ein Badezimmer mit angegliedert. Und er schreit, hey! Und Rackle, oh Gott, Trevor, was ist da? Und da sind wir beim gepolsterten Klositz.
I'm tired of living in the dark ages, sagt er im Englischen.
Ich hab satt, wie im Mittelalter zu leben. Genau. Ja, und Trevor zieht dann auch relativ schnell ab. Und da sind wir, wer jetzt gut aufgepasst hat, bis jetzt. Denn er geht aus der Tür und schreit, wenn es dir recht ist, dann sehe ich es lieber zu, wie die Dodgers gewinnen. Die Dodgers sind ein Baseballteam. Also schaut sich Trevor kein Fußballspiel an, sondern ein Baseballspiel.
Ach du liebe Zeit, er schaut sich nicht mal ein Footballspiel an.
Nein,
sondern
das ist ein Baseballspiel
tatsächlich. Er schaut sich auch noch ein Baseballspiel an. Oh, super gut aufgepasst. Ja, da kennst du dich natürlich ein bisschen besser aus beim amerikanischen Sport. Ich habe da absolut null Durchblick.
Deswegen sind wir so ein Spitzentrio.
Quartett.
Quartett.
So, wir sind jetzt schon an der Stelle, wo der Pizzabote kommt, gell?
Ja, aber selbstverständlich, vor lauter Freude Silben verschluckt, selbstsich. Neues Wort gelernt, selbstsich. Einmal super Sizilianer, das bin ich. Und hier ist Ihre Pizza.
Oh, Stoppikowski, weißt du, was noch vorher kommt, bevor der Pizzabote kommt? Alfs Versuche, wieder ins Haus zu kommen.
Oh Gott!
Alf versucht erst ins Haus zu kommen durch die Katzentür. Er bricht im Endeffekt dann in die Küche ein, verlustiert sich noch kurz am Kühlschrank, klemmt dabei dem Lucky, glaube ich, noch den Schwanz ein. Und dann klingelt's an der Tür und der Pizzabote ist da.
Ja, du hast recht. Du hast vollkommen recht.
Übrigens eine total witzige, auch nonverbale Szene da mit Alf in der Küche.
Genau.
Wir können es schlecht beschreiben, das müsst ihr euch echt angucken.
Und man hat natürlich auch wieder klassische Gruselfilm-Dinge, denn Alf fährt die Hand durch die Katzenklappe und fummelt an dem Riegel rum.
Übrigens, bei welcher verdammten Tür ist eigentlich dieser Riegel so weit unten? Das ist doch wirklich nur für diese Szene gemacht worden, oder? Da kommt doch jeder rein. Da kann doch jeder, das schafft doch jeder mit dem Arm quasi durch die Katzentür an diesen Riegel zu kommen. Der Riegel müsste doch eigentlich weit oben sein, viel, viel weiter über dem Türgriff noch, oder? Und nicht unterhalb. Also ich finde es ganz seltsam, wie diese Tür da aufgebaut ist. Aber ich glaube, das ist aus dramaturgischen Gründen so gemacht worden.
Wahrscheinlich nur für den Effekt, ja. Und dann passiert das, wo du richtig gesagt hast, Alf klemmt Lucky den Schwanz in der Kühlschranktür ein, denn bis seine Pizza kommt, möchte er sich mit einem kleinen Snack begnügen. Rackle ist hypernervös, noch hat sie den Baseballschläger nicht, dann hat sie später, will in die Küche nachsehen und dann, hast du recht, dann klingelt es an der Tür.
Stimmt, der Pizzabote rettet Alf quasi, sonst hätte sie ihn entdeckt.
Auch schön, das hatte Lars vorhin schon angesprochen, der Pizzabote ruft durch die Tür, Pizza Barca, es ist Pizza Barge, es steht sogar auf seinem T-Shirt, einmal Super Siciliano, das bin ich. Ja, es ist, sie wird sie nicht bezahlen, sie hat sie nicht bestellt, aber ist doch bezahlt, Kundenkonto. Er möchte noch etwas Trinkgeld, er bekommt Trinkgeld. Vielen Dank. In den meisten Staaten reicht es für ein Stadtgespräch.
Ja, du hast das Eichhörnchen unterschlagen, aber ich meine, ich habe übrigens noch nie in irgendeiner Karte von einem Pizzadienst die Super Siciliano gefunden. Irgendjemand muss doch als Gag mal eine Super Siciliano auf die Karte gepackt haben. Das kann doch nicht sein. Gibt es denn keine Alf-Freunde, keine Alf-Fans unter euch Pizzabäckern? Macht doch mal was. Ich würde es sofort bestellen.
Das ist wirklich skandalös.
Aber natürlich hat der Pizzabote, um das jetzt noch nachzureichen, die Pizza nicht unter die große Eiche im Garten gelegt. Und zwar, seine Begründung ist, letztes Mal sei dabei ein Eichhörnchen eingegangen.
Auch sehr schön. Wir rushen hier weiter, denn ja. Was macht Rackle?
Sie ruft Trevor an, weil sie jetzt plötzlich eine frische Pizza bekommen hat und gar nicht rafft, wo die herkommt.
Und Trevor macht Trevor-Dinge. Du willst sagen, du hast eine dampfend frische Pizza drüben. Ich komme sofort rüber. Und er kommt natürlich rüber.
Bringt ihn quasi von seinem Fußballspiel weg.
Das Fußballspiel, das eigentlich ein Baseballspiel ist. Das ist auch wieder eine kleine Sequenz zwischen Rackle und Trevor. Gut, Alf ist natürlich auch noch mit dabei.
Ja, stimmt. Der nimmt den Pizzakarton kurz weg, sodass Rackle denkt, die Pizza wäre weg.
Genau.
Dann enttäuscht sie natürlich Trevor im ersten Moment nach dem Motto, du wirst nicht glauben, die Pizza ist verschwunden. Aber dann legt Alf sie tatsächlich doch wieder auf die Durchreiche in der Küche zurück. Und er hat offenbar auch nichts gegessen von der Pizza, weshalb die beiden da auch keinen Verdacht schöpfen. Und Trevor bedient sich.
Schön. Dann sage mir doch mal, wo die Pizza herkommt. Da weiß ich was Besseres. Ich sage dir, wo sie hingeht. Sagt Trevor Ogmanek. Abgang, Kulisse rechts.
Ich lache jetzt schon, weil ich weiß, welche Szene als nächstes kommt. Alf probiert im Schlafzimmer ein blaues Kleid und einen Hut.
Und um dem Spaß die Krone aufzusetzen, ruft Willi an, um sich zu erkundigen, wie es zu Hause läuft. Aber Mr. Sogmanik schafft es nicht, ans Telefon zu gehen, denn wer geht natürlich als erstes ans Telefon, das auch im Schlafzimmer ist? Richtig.
Das empfand ich übrigens als den Gipfel des technischen Fortschritts. Das gab es bei mir zu Hause nicht, dass man zwei Apparate hatte, also dass man einen Nebenanschluss im Schlafzimmer hatte und dort auch ins Telefon gehen konnte. Das lag jenseits meiner Vorstellungskraft.
Bin ich voll und ganz bei dir. Und dann kommt ein Dialog, der ist ganz weit oben. Ich mache das jetzt abwechselnd. Willi, Alf, wieso gehst du denn ans Telefon? Ich wohne hier. Wo ist Mrs. Sogmanik? Die wohnt nebenan. Was ist das? Und Willi ruft natürlich nochmal an. Wieso gehst du denn schon wieder ans Telefon? Weil es wieder geklingelt hat. Es kommen noch weitere Absurditäten in diesem Dialog. Ich will gar nicht zu arg vorgreifen.
Im Endeffekt liefert Alf eine kurze Zusammenfassung dessen, was bisher passiert ist. Und das versetzt Willi natürlich in totale Panik.
Absolut. Rühr dich nicht von der Stelle.
Wo soll ich auch hin? Ich finde keine passenden Schuhe.
Wo ist denn, ich bin da mit meinen Notizen gerade ein bisschen lost, wo ist denn das, wo er sich einparfümiert und dann auch noch so schnüffelt? Das ist zwischen dem ersten und dem zweiten Anruf, glaube ich, ne?
Ja, ich finde die Szene gerade auch nicht wieder, nee.
Aber da sind wir wieder beim Puppenspiel. Wir müssen euch ja auch nicht alles komplett zu 100% repetieren. Ihr sollt es ja schließlich auch noch selbst schauen. Bin mir sicher, es gibt noch Menschen da draußen, die haben Alf noch nicht gesehen. Aber oder, nicht aber, sondern oder, korrigiert uns. Wie immer, denn wir reiten so langsam Richtung, wie man auf Neudeutsch sagt, zu der Conclusion der Folge.
Also Rackle ist auf jeden Fall mittlerweile...
Ein Wrack.
Genau, Rackles Nervenkostüm ist mittlerweile nicht mehr vorhanden, könnte man fast sagen. Sie sitzt auf dem Sofa der Tenners mit einem Baseballschläger bewaffnet und ruft Trevor an, weil sie jemanden hat ums Haus schleichen sehen. Und es stimmt tatsächlich, da ist jemand ums Haus geschlichen. Trevor mutmaßt, dass vielleicht noch jemand eine Pizza bringt, aber es ist tatsächlich diesmal nicht der Pizzalieferant, sondern es ist ein Einbrecher, der ins Schlafzimmer kommt, wo Alf natürlich residiert, noch immer im blauen Kleid und einträchtig auf dem Sofa sitzt.
Noch dazu noch auch eine Money-Quote von Trevor. Nein, nicht schon wieder, Rackle. Nochmal ziehe ich mir nicht die Hosen an.
Und jetzt haben wir einen Gaststar in dieser Folge. Wir haben einen Einbrecher.
Du hast bestimmt was über den Gaststar zu erzählen. Der kommt mir auch sehr bekannt vor, aber ich kann ihn nicht zuordnen.
Also er ist das absolute Fernsehgesicht. Und ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass er ein sehr einprägsames Gesicht hat. Ich kenne ihn selbstverständlich aus dieser Folge hier, aber ich kenne ihn auch aus Seinfeld. Er soll auch bei Breaking Bad eine kleine Rolle übernommen haben, auch in dem Film, der noch kam, El Camino, da spielt er auch mit. Und ich kenne ihn tatsächlich auch noch aus einer Handvoll Folgen von Star Trek Voyager. Da spielt er eine Holo-Figur in Sondrins Kneipe. Da spielt er einen Billardspieler.
Okay, spannend.
Was ich bei Wikipedia übrigens gelesen habe, was ich ganz nett fand, ist, dass er nicht nur in der Pilotfolge von Seinfeld mitgespielt hat, sondern dass er kurzzeitig auch im Gespräch war als Darsteller für die Figur Kramer, der Nachbar von Seinfeld.
Oh.
Der sollte ursprünglich hier von dem Larry Hankin gespielt werden. Larry Hankin heißt er.
Das ist sehr spannend, das wusste ich nicht.
Ein sehr umtriebiger Fernseh- und Filmdarsteller und er ist auch Preisträger des beschissensten Fotos auf Wikipedia. Das muss man sich angucken. Wie kann man so ein beschissenes Bild bei Wikipedia hochladen im englischsprachigen Artikel? Das Ding ist spiegelverkehrt und einer Qualität, dass du denkst, es hat jemand mit einem Nokia aufgenommen irgendwie, aber mit einem Nokia von 2003 oder
3210?
Ja, genau. Ja, das ist unser Einbrecher. Alf stellt sich starr zunächst einmal, als der Einbrecher reinkommt, weil er nicht weiß, wie er jetzt reagieren soll. Aber als der Einbrecher sich dann an den Habseligkeiten der Tenners zu schaffen macht, muss er eingreifen und spricht den Einbrecher an.
Ach ja, hat ihn schon mal eine sprechende Puppe eins auf den Rüssel gegeben.
Genau, das, der zentrale Satz in dieser Szene.
Zusammengefasst.
Ja, er sagt tatsächlich, ah, ne, Das ist bestimmt eine von diesen sprechenden Puppen, als der Alf da so sitzen sieht und sprechen hört. Übrigens finde ich auch diesen kleinen Dialog im Englischen mal besser. Hier finde ich ihn nicht besonders gelungen. Originaldialog, der Andrew Semenik, der Einbrecher, sagt, must be one of them talking dolls. Und Alf sagt, oh yeah, ever had a talking doll rip out your voice box? Also übersetzt, ach ja, hat ihn schon mal eine sprechende Puppe ihre Voicebox rausgerissen. Und mit Voicebox ist natürlich nicht das gemeint, was wir heute darunter vermutlich verstehen, sondern da ging es wohl um dieses Sprachmodul, was früher in den sprechenden Puppen drin war, nämlich das Ding, was Mama sagt oder was in diesen Teddybären drin war, wenn man die umgedreht hat, dass die dann gemacht haben. Weißt du, das war die Voicebox. Mhm. Und ich glaube, das war unseren deutschen Dialogregisseuren ein bisschen zu hart mit dem Voicebox rausreißen. Weil im Endeffekt bedeutet das ja, ich reiß dir die Gurgel raus, mein Freund. Und deswegen haben sie einfach etwas Süßeres genommen, nämlich das mit dem Rüssel, weil Alf hat ja auch einen Rüssel, ne? Also hat man da auch wieder die Verbindung. Kreativ, glaube ich, einigermaßen gerettet, aber natürlich ist auch hier das Englische ja eher auf den Punkt.
Definitiv. Durch den Lärm, die arme Mrs. Ogmanix, sie kann einem leid tun in der Folge, wird sie natürlich wieder aufgeschreckt. Sie hört etwas an der Tür, rennt mit dem Baseballschläger zur Tür. Es ist Willy, der ihr den Baseballschläger abnimmt. Dann kommen Lynn und Kate. Mrs. Ogmanix nimmt einen Spazierstock aus dem...
Genau, sie nimmt einen Spazierstock.
Aus dem Schirmständer und will losdreschen. Aber passiert alles
nichts. Eine wehrhafte Frau, ne?
Also. Ja, bei dem Ehemann, kein Wunder. Und schlussendlich sagt sie dann, es ist der Teufel los gewesen. Ganz, ganz schlimm war es in ihrem Schlafzimmer. Und hoffentlich kommt die Polizei bald. Willy geht dann ins Schlafzimmer, gefolgt von Kate, denn Mrs. Ogmanix möchte einen Tee bekommen. Möchten Sie einen Kräutertee oder einen Schwarztee? Einen doppelten Scotch. Wir haben nie erfahren, ob Lynn ihr tatsächlich einen doppelten Scotch serviert hat, aber das wird sie getan haben. Und dann entern Willy und Kate das Schlafzimmer. Und das ist wieder eine kurze Szene, die habe ich vorhin tatsächlich 10-mal zurückspult und ich habe mich kaputt gelacht. Die Kameraeinstellung zeigt Alf, der gerade mit irgendwas in der Hand hat. Die Tür geht auf, er wirft es einfach achtlos hinter sich. Das bleibt am Türknauf hängen. Und dann erschrickt er sich, weil er Willy und Kate sieht. Und da sind wir wieder beim Puppenspiel. Ich habe mir das wirklich 10-mal hintereinander angeschaut. Das ist so großartig. Ja.
Sehr gut.
Ja, was hast du gemacht? Was? Ein blaues Kleid angezogen. Und das sind.
Genau, was soll sonst passiert sein in dieser Folge?
Genau. Die Dialoge gehen so ein bisschen weiter. Ihr habt eine Ahnung, wo es hingeht. Die Tenners bemerken, dass Wertgegenstände fehlen. Und da ist auch wieder so ein kurzer, trockener One-Liner. Alf, wo sind die Sachen? Möglicherweise beim Pfandleiher?
Mhm. Und das ist sogar doppeldeutig, ne? Also, was bedeutet das mit dem Pfandleiher? Es kann einerseits heißen, ja, die Sachen sind mittlerweile beim Pfandleiher, sprich, der Dieb hat sie vermutlich schon versetzt. Oder Alf spielt hier vielleicht auf die finanzielle Situation der Tenners an und sagt, na, vielleicht habt ihr das Zeug ja selber versetzt. Ja. Finde ich eigentlich ganz witzig in seiner Doppeldeutigkeit. So, und jetzt kommt noch der Polizist.
Der Polizist. Das, was hier alles passiert, liebe Zuhörende, es ist... Ich muss da den englischen Begriff nehmen. Diese Folge ist eigentlich purer Turmoil. Ja. Also es ist Panik an allen Ecken und Enden. Es ist schwer zusammenzufassen. Schaut es euch einfach an.
Eine solche Handlungsdichte haben wir nicht in jeder Episode von Alf, muss man sagen. Die ist,
das ist richtig,
glaube ich, extra als Straßenfeger konzipiert worden. Und ich glaube, wer diese Folge gesehen hat, wer bis jetzt noch kein Alf-Fan ist, der ist es nach dieser Folge geworden.
Und wenn ihr sagt, wenn ihr zufällig hier reinhört und sagt, oh ja, das könnte ich mir immer wieder anschauen, tut's. Es ist super. Denn dann kommt tatsächlich der Polizist. Die Polizisten sind zwei. Nee, es ist nur einer. Wie dem auch sei. Die Polizei ist da. Und haben eben jenen Andrew Semenik, der sich gestellt hat, wer aufgepasst hat, während Lars und ich hier quatschen. Das ist der Name Der Name, das ist der Namen. Ja, genau. Es ist spät. Der Name des Einbrechers, er hat sich gestellt, alles zurückgegeben, denn er zweifelt natürlich an seinem Geisteszustand.
Steht da wie ein Häufchen Elend neben dem Polizisten in der Tür. Das ist auch ein Bild für die Götter eigentlich.
Sehr gut. Möchtest du den Abschlussgag repetieren? Denn der muss repetiert werden.
Ja, der Andrew Semenik stupst den Polizisten an und sagt, fragen Sie bitte, Sie haben es mir versprochen. Und entwendet sich der Polizist an die Tenners und sagt, ach, der Mann sagt, er hat ein abscheuliches Wesen gesehen mit einer riesigen Nase. Und Andrew fügt hinzu, und es hatte ein blaues Kleid an. Und es hätte mit ihm gesprochen, sagt der Polizist. Hat es, ich schwöre es, sagte Andrew. Und in dem Moment kommt Raquel aus der Küche.
Die?
Mit einem blauen Kleid
an. Die ein blaues Kleid trägt in der Folge.
Und dann sagt der Polizist zu den Tenners gewandt, naja, wenigstens ist er nicht unzurechnungsfähig. Ich bin gestorben, als ich das heute Nachmittag nochmal geguckt habe.
Wirklich gut.
Einwandfrei.
Von einem heutigen Standpunkt aus könnte man natürlich sagen, ja, Bodyshaming, denn Liz Sheridan hatte schon ein sehr markantes Gesicht und eine markante Nase, aber
ja.
Aber das Spannendere finde ich eher für mich, also was für mich diese Folge, es ist ja so, selbst wenn es eine Sitcom ist, da steckt ja immer so ein bisschen eine Message dahinter, die man rausgeben kann. Oh, und für mich aus der Folge nehme ich raus, dass egal, was jemand aus der Familie, aus dem Bekanntenkreis, egal, was er dir für eine wilde Geschichte erzählt und egal, wie verrückt er ist, egal, was er alles schon vorher gemacht hat, versuche zuerst nicht abzublocken, sondern es könnte ja stimmen, was derjenige sagt. Denn Alf erzählt den Tenners ja, hier war ein Einbrecher und sie glauben ihm natürlich nicht. Mhm. Und das ist das, was ich so für mich ein bisschen mitgenommen habe.
Ja. Und jetzt kommt zum Abschluss dieser Episode etwas ganz Nettes, nämlich ein Epilog. Ein ganz besonderer.
Ja. Alf wäre nicht Alf, dass das Geschehene im Schlafzimmer natürlich aufhübscht. Er bekommt Pizza, er bekommt Popcorn. Was sagt er zu Willy? Alles Nieten oder alles Nullen?
Nee, alles Würstchen. Sausages, Willy, Sausages. Genau.
Ja. Alles Würstchen, Willy. Also das, was er da am Abschluss erzählt, das klingt so, als hätte er mit dem Einbrecher einen Ringkampf veranstaltet.
Ja.
Was er natürlich nicht hat, er hat nur gesprochen. Aber das ist auch ein schönes Finish, weil, ja gut, Kate schaut auch wieder etwas pikiert, als er das Popcorn sich in den Rachen wirft und die Hälfte sich auf der Couch verteilt. Aber man kommt zu dem Eindruck, sie vertrauen ihm.
Ja. Ich wollte eigentlich auch noch auf den Teil des Epiloges zu sprechen kommen,
ja,
wo der Zuschauer, die Zuschauerin erfährt, was denn aus den Protagonisten dieser Episode geworden ist. Nämlich, was wurde aus Andrew Semenik?
Ach du lieber
Himmel. Was wurde aus Wrecker? Und was wurde aus dem guten alten Alf? Das Ganze ist so ein bisschen gestaltet wie so Krimi-Ermittler-Serien aus dem US-Fernsehen der 70er Jahre oder ne? 60er, 70er. Es kommt mir so ein bisschen vor wie Polizeibericht, ne? Wo das am Ende nochmal abgebunden wird,
ja,
wo erzählt wird, um dem Ganzen so einen pseudodokumentarischen Charakter zu geben, um nochmal zu erzählen, was jetzt aus den Leuten geworden ist.
Denn Andrew Semenik wurde verurteilt, hat sich aber gegen eine Berufung entschieden, zugunsten einer psychiatrischen Behandlung.
Wunderbar. Und das wird von Tommy Pieper auch so süffisant, zugunsten einer psychiatrischen Behandlung so gesprochen. Sehr, sehr schön.
Während die gute Rackel es nicht so gut getroffen hat, denn sie hat lebenslänglich an der Seite von Trevor. Und es wird natürlich schön eingeblendet, wie Rackel mit stoischem Blick auf der Couch neben ihrem Ehemann sitzt, der... Da weiß man nicht, ob er ein Fußballspiel, ein Footballspiel oder ein Baseballspiel anschaut. Er schaut offensichtlich Sport und regt sich darüber auf. Und der gute alte Alf bekommt Pizza und Popcorn und die Welt ist eigentlich wieder heile.
Ja, und er bleibt der gute alte Alf. Die Vorkommnisse dieses Abends haben ihn unberührt gelassen.
Ja.
Und damit ist die Episode zu Ende. Ich würde gern noch einen Tipp geben an alle da draußen. Wenn ihr ihrer habhaft werden könnt, dann besorgt euch doch bitte diese Folge als Hörspielkassette, gibt es sowohl als MC als auch als, ja, mittlerweile auch als CD ist das zeitweise nochmal rausgekommen. Ich glaube, in den 2000ern kamen nochmal ein paar ALF-Folgen auf CD raus. Und gerade diese Folge, die Nacht, in der die Pizza kam, ist wunderbar gemacht, auch mit der Erzählerin. Und die Hörspielmacher von Karussell, war glaube ich das Label, haben dem Ganzen auch noch ein bisschen extra Musik spendiert und haben sich offenbar überlegt, wie können wir das noch ein bisschen spannender gestalten. Also wie können wir das, was man nicht sieht, natürlich im Hörspiel nicht sehen kann, wie kann ich das ersetzen durch stimmungsvolle Mucke? Mhm. Das haben sie sehr schön gemacht. Also zieht euch das gerne nochmal rein, wenn ihr das irgendwie noch im Keller zu liegen habt, die Kassette, oder holt sie euch für ein paar Euro bei eBay oder so. Es lohnt sich, die nochmal anzuhören. Hat mir Mörderspaß gemacht.
Ich für mich muss sagen, Strangers in the Night, aka die Nacht, in der die Pizza kam, die ist definitiv in meiner Top 10 der Serie, weil es einfach...
Auf jeden Fall.
Es ist für diese 24 Minuten, nagelt mich nicht fest, ich glaube 24 Minuten geht so eine Folge, es ist so dichtes Handlungsgefüge, nenne ich es mal. Die Handlung passt ja eigentlich auf den Bierdeckel, aber das, was alles außenrum passiert, das ist einfach für eine Sitcom aus den 80ern, das ist einfach Wahnsinn. Es ist einfach nur Wahnsinn. Lars, ich habe eine wichtige Frage.
Bitte.
Möchtest du abschließen?
Ja, wir schließen ab. Dann schließen wir doch mit unserem Lieblingszitat, respektive mit unserer Lieblingsszene dieser Episode.
Ich bleib bei der Szene, als Trevor gehen will und Rackle die Tür zumacht und er steht vor der Zunentür und muss im Tannerhaus bleiben. Hands down, die nehme ich.
Okay. Ich würde dann nehmen, all right, I'm going in. If I don't come back, you can start dating.
Oh, sehr gut. Sehr, sehr gut. Es, ja.
So, und an alle da draußen, die uns so geduldig zugehört haben bei dieser Episode 2, wenn ihr noch etwas zu ergänzen habt, wenn ihr etwas besser wisst, als wir es tun oder als wir hier vorgegeben haben, es zu tun, dann meldet euch doch einfach. Schreibt uns zum Beispiel eine E-Mail an podcast@haare-im-thunfisch.de und wir antworten ganz bestimmt auf jede einzelne Mail. Wir freuen uns über Feedback, wir freuen uns über Kritik und ganz besonders freuen wir uns über Lob und eure Liebe.
Besser hätte ich es nicht sagen können. Ich verabschiede mich bei den Zuhörenden einfach mit noch einem Zitat aus der Folge, das auch sehr gut zu mir passt. Nein, nein, nochmal ziehe ich mir nicht die Hosen an.
So machen wir es. Das werde ich jetzt auch nicht mehr tun. Ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.
Tschüssi.